Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Am Mikrofon der Zwischentöne begrüßt sie Tanja Runo und bei mir zu Gast ist ein Mann, der als einer der bedeutendsten Pianisten unserer Zeit gilt und trotz seines beinahe jugendlichen Alters schon eine eindrucksvolle internationale Karriere hingelegt hat. Der aber auch bekannt ist für seine politischen Statements, für das Bestreben auch seine Kunst in einen gesellschaftlichen Kontext zu stellen. Gerade hat er sich einen lang gehegten Traum erfüllt und ein musikalisches Mammutprojekt abgeschlossen. Auch darüber werden wir mit Sicherheit sprechen in den nächsten anderthalb Stunden. Sehr herzlich willkommen, Igor Levit.
Ich freue mich sehr.
Ja, lang gehegter Traum, habe ich gesagt. Sie haben sich sehr ausführlich mit Ludwig van Beethoven beschäftigt in letzter Zeit. Nicht zum ersten Mal in Ihrem Leben, aber doch nochmal in einem neuen Maßstab. Sie haben seine sämtlichen Klaviersonaten eingespielt. 32 Stück auf 9 CDs liegen die jetzt vor. Und die kann man sich jetzt hinter Arthur Schnabel oder Friedrich Gulda oder Alfred Brendel ins Regal stellen. Wo würden Sie denn ganz gerne stehen?
Also in meinem Regal steht gar keine Box.
Weil Sie nur noch digital hören?
Also von meinen Boxen stehen in meinen Regalen keine, weil ich meine Aufnahmen selten höre, nachdem ich sie freigebe. Aber ich freue mich einfach, wenn Sie bei Menschen im Regal stehen. Wo überlasse ich ihn? Machen Sie es nach Farbe.
Haben Sie sich denn die anderen Aufnahmen nochmal angehört oder bewusst nicht?
Oh, ich höre mir sehr viele Aufnahmen an. Absolut. Also ich bin da nicht verschlossen und auch nicht verdorben, ganz im Gegenteil, sondern sehr inspiriert und kenne sehr viele Aufnahmen und zwei Gesamtzyklen, nämlich die von Ihnen genannten Arthur Schnabel und die frühe Aufnahme von Friedrich Gulda kenne ich, wie man so sagt, aus dem FF. Das sind mir die zwei wichtigsten und liebsten.
Okay, und das belastet Sie aber auch nicht, das im Hinterkopf zu haben?
Im Gegenteil. Mich macht das einfach sehr, sehr froh. Das sind so einzigartige Ereignisse einfach, diese Aufnahmen.
Man durchmisst ja auch ein komplettes Komponistenleben in dem Fall. Ne? Beethoven hat seine ersten Sonaten mit 12 geschrieben und die letzte mit 52, glaube ich. Das heißt,
danach kam natürlich noch einiges.
Ein bisschen was. Stimmt, und die ersten sind auch nicht mit dabei, weil die noch gar keine eigenen Opuszahlen haben, diese Kurfürstensonaten. Aber trotzdem, blickt man anders auf die Welt danach oder mindestens anders auf Beethoven?
Ja und nein. Es ist natürlich ein Unterschied, diese Stücke zu spielen oder sie einfach nur zu hören. Lange bevor ich die Sonaten gespielt habe, habe ich sie natürlich schon rauf und runter gehört. Ich würde sagen, ja, ein Blick auf einen Komponisten verändert sich, aber nach so einer Reise und nach so einem Projekt blickt man vor allen Dingen oder blicke ich vor allen Dingen neu auf mich selbst. Beethoven kannte ich nicht, nachvollziehbarerweise. So. Ich kann ihn nicht fragen, ich kann mit ihm nicht reden. Mich selbst kenne ich, glaube ich, ganz gut und kann das nachempfinden, was dann mit mir passiert nach mathematisch meinem halben Leben. Also das ist jetzt mein halbes Leben, was an Arbeit, an diesen Sonaten, die ja genauso weitergeht jetzt wie vorher. Nur jetzt ist sie hier und heute irgendwie dokumentiert. Und da blicke ich eher auf mich und sage irgendwie, wo bist du hergekommen?
Ja, das ist interessant.
Ja, und das
wie blicken Sie denn auf sich? Was haben Sie denn über sich gelernt in der Zeit?
Das kann ich Ihnen jetzt auf die Schnelle gar nicht beantworten, aber es hat sich so vieles verändert, wie es sich nur verändern könnte.
Sie meinen im Sinne, dass es Sie durch Ihr eigenes Leben begleitet hat und mit vielen Ereignissen verbunden ist?
Ja, also alles, was in mir passiert ist, die Fokussierung, die Zunahme einer gewissen Strenge, einer gewissen Härte, auch innerer Freiheit und Klarheit, einfach, ja, ich bin jung, aber nennen wir es erstmal erwachsen werden. All das spielt natürlich, ohne dass ich extra dafür was tun müsste, natürlich auch in mein Spiel hinein. Mhm. Also klar bin ich heute ganz woanders als 2013, als wir die 5 letzten Sonaten veröffentlicht haben. Trotzdem stehe ich zu diesen 5 letzten Sonaten und bin sehr glücklich, diese Aufnahme damals gemacht zu haben. Wenn ich jetzt mir manche Sachen anhöre, Videos anschaue oder Aufnahmen von vor 10 Jahren vor 15 Jahren,
ja.
Das ist so eine Mischung zwischen, ich weiß noch genau, wo ich damals war, aber ich könnte mich teils, also ich könnte mich hinlegen.
Tja.
Aber da geht es mir nicht nur im Spielen so, also in allem.
Ja, ich glaube, da kann man sich auch als Laie gut einfinden.
Ich lese manchmal Mails von mir von vor 3 Jahren und denke mir irgendwie, das hast du nicht geschrieben. So schreibst du nicht. So redest du nicht.
Aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen, es geht immer voran.
Na, total.
Ja. Ja. Mhm. Wieso spielt Beethoven in Ihrem Leben überhaupt diese besondere Rolle? Sie haben eigentlich ein sehr breites Repertoire, da soll jetzt kein verzerrtes Bild entstehen. Bach, Liszt, Brahms, Schostakowitsch, Schewski sind auch alle sehr wichtig unter vielen anderen, aber in großer Regelmäßigkeit und Intensität auch immer wieder Beethoven. Was kommt Ihnen denn an seiner Musik so entgegen?
Also sehr vieles. Ich fühle mich aufgehoben in dieser Musik, so sehr sie jedes Mal mich auch an die Grenze der Belastbarkeit treibt, ohne Frage, so sehr ist es gleichzeitig wie so eine Art Sicherheitszone für mich. Also das ist mein Freiraum. Und diese Musik ist so unmittelbar und so zutiefst menschlich und vibrierend und lebendig. Das ist es wahrscheinlich. Sie ist so voller Leben. Und ich habe einfach das Gefühl, sie gibt mir die Möglichkeit, glaubwürdig, so glaubwürdig wie wenige Dinge in meinem Leben, ja, einfach mein Inneres mitzuteilen. Mit Hilfe und auf Basis dieses Notentextes, den Beethoven mir da hinterlassen hat, als Auftrag. Der Auftrag lautet, versteh mal meinen Notentext. So. Aber ich habe mich einfach immer bei dieser Musik am meisten aufgehoben gefühlt. Ja. Und das ist jetzt ein häufig gesagter Satz, ich sage ihn trotzdem, kein Satz keiner Sonate wird mir je langweilig.
Wir müssen natürlich jetzt auch langsam mal ein bisschen Beethoven hören, wenn wir schon die ganze Zeit darüber sprechen. Erster Musikwunsch kommt von Beethoven, aber wir hören jetzt zuerst nicht Sie selbst, sondern den Arnold Schönberg Chor und das Chamber Orchestra of Europe unter Nikolaus Hanon-Kur mit einem Auszug aus der Missa Solemnis, aus dem Benediktus, haben sie sich gewünscht. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Zwischentönen. Der Pianist Igor Levit ist zu Gast. Ja, wie geht's Ihnen bei dieser Musik?
Ja, also das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Die Missa Solemnis ist mir das eigentlich heiligste, liebste Werkmusik überhaupt. Und das hat sehr viele Gründe, aber das Stück könnte ich aufschreiben und mitspielen und mitsingen. So glücklich mich Musik machen kann, so glücklich macht mich dieses Stück.
Wir konnten jetzt leider nur einen kleinen Auszug hören. Das muss man dann privat für sich.
Ich meine, dieses Benediktus ist einfach der Moment.
Mhm. Als Sie sich jetzt selber so intensiv mit Beethoven beschäftigt haben, Sie haben es eben schon so anklingen lassen, gab es da jemals so eine Situation, wo Sie gedacht haben, jetzt würde ich ihn aber echt ganz gerne mal fragen?
Nein.
Aber da weil es so auch, fiktiv ist einfach.
Ja, es ist fiktiv. Da fehlt mir die Fantasie. Ja, ich kann es eben nicht, also stelle ich mir auch diese Frage nicht. Wenn ich mit einem Komponisten reden möchte über diese Dinge, dann rufe ich einen Komponisten an, den ich wirklich anrufen kann. Alles, was ich Beethoven in Anführungszeichen fragen kann, dafür ist dann dieser Notentext vor mir und dann lese ich ihn einfach.
Und das ist der Dialog, der dann stattfindet?
Ja, es ist genau, das ist dann der Dialog. Es ist ein Auftrag, dieser Text, nicht mehr und nicht weniger.
Wir haben jetzt eben schon über Ihre Gesamteinspielung, Ihre neue gesprochen, alle Beethoven-Sonaten. Die allermeisten, habe ich gesehen, haben Sie innerhalb eines ziemlich kurzen Zeitraums eingespielt. 5 hatten Sie ja 2013 schon aufgenommen, die späten. Und die restlichen 27, wie lange hatten Sie da jetzt Vorlauf, sich vorzubereiten?
Naja, also der Vorlauf insgesamt begann im Herbst 2010, lange vor der ersten Aufnahme. Und die Geschichte geht so, dass ich 2010 in Düsseldorf beim Schumannfest in der Tonhalle ein Klavierabend gespielt habe. Ich war noch Student. Und der Intendant der Düsseldorfer Tonhalle, Michael Becker, der ein sehr enger Freund ist, der auch aus Hannover kommt und unter dessen Augen ich quasi aufgewachsen bin. Also es gibt sehr enge familiäre Bezüge auch. Michael hat mich damals eingeladen zu diesem Konzert und auf dem Programm stand unter anderem die Diabelli-Variation. Und dann hat er in seiner Art, wie er eben so ist, nach dem Konzert gesagt, ach, das war so toll und so weiter. Spiel doch mal alle Sonaten. Also Michael ist da einfach sehr direkt. Mach doch mal, genau. Und ich bin da auch direkt. Und dann habe ich gesagt, so in aller Naivität, habe ich gesagt, ja klar, klingt total toll, lass mal machen. Irgendwie 4 habe ich schon im Programm. Kann ja nicht so schwer sein, 28 Sonaten zu lernen. Wir fangen nächstes Jahr an. Okay. Das war meine Ansage. Das war 2010. Dann haben wir es 4-mal verschoben, weil selbsterklärend.
War echt noch nicht so weit.
Und zuerst habe ich gesagt, nee, lieber 2011 wird nichts. 2011 habe ich gesagt, 2012 wird nichts. 2013 wird nichts. 2014 wird nichts. Ende 2015 haben wir dann tatsächlich angefangen. Und dann habe ich den ersten Zyklus in der Saison 2015, 2016 meines Lebens gespielt. Innerhalb eines Jahres. Innerhalb von 8 Monaten. 8 Klavierabende in Düsseldorf. Das heißt, die Vorbereitung auf so eine Gesamtaufnahme begann dann 2010 mit den ersten Gedanken, ja, ich mache das jetzt. Also jetzt bereite ich mich mal auf so einen Zyklus vor. Da war ich 23. Und jetzt war eben der Moment da, wo ich das Gefühl hatte, ja, jetzt fühlt es sich richtig an. Und ich habe jetzt die Sonaten auch mehrfach gespielt vor der Aufnahme und jetzt haben wir sie aufgenommen.
Wie ist das, wenn man jetzt diese Musik die ganze Zeit mit sich rumträgt? Es gibt ja auch ausgeglichenere Komponisten. Ein Kollege hat diese Frage gestellt, eigentlich schöne Frage gestellt, dass ja letztlich Beethoven seine vielen Konflikte mindestens zum Ende seines Lebens nur noch in Musik auflösen konnte, wenn überhaupt. Sind Sie da über Jahre als Pulverfass durch die Gegend gelaufen?
Also ein Pulverfass bin ich irgendwie eh.
Das passte dann.
Das passt total. Ausgeglichen oder sagen wir mal total ausgeglichen ist jetzt auch nicht unbedingt eine Charakterisierung, die zu mir passt. Ich glaube, ich bin echt okay, aber Pulverfass trifft es schon ganz gut. Aber klar, das ist sehr, 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 sehr anstrengend. Es ist erfüllend. Ich habe das eingangs gesagt, das ist Musik, die mich grenzenlos glücklich macht. Aber sie zehrt wirklich an den Nerven und an Energien, ohne Frage.
Und wahrscheinlich hat man doch immer mehrere dann parallel im Kopf und mehrere Fäden, die man weiter spinnen muss, die man nicht verlieren darf.
Das geht noch extremer. Wenn ich diese Sonaten in Konzerten spiele, habe ich vor einem Konzert nur die Sonaten im Kopf, die ich da spielen muss. Das ist ja das Tolle bei Konzerten. Es gibt danach keine Besitztümer. Der Teller ist leer. So eine Aufnahme ist ja anders. Das holt dich ja später wieder ein. Und bei diesem Aufnahmeprozess, Sie sagen ja, das ging so in einem kurzen Zeitraum. Ja, und das hat sein Gutes. Und das hat aber auch sein sehr, sehr Anstrengendes, weil ich einerseits eine bestimmte Anzahl von Sonaten für eine Aufnahme vorbereiten musste und gleichzeitig die Sonaten, die ich schon aufgenommen habe, abhören musste. Das heißt, über einen Zeitraum von etwa 2 Jahren ging ich, sowohl was das Konzert als auch die Aufnahme angeht, permanent mit 32 Klaviersonaten von höchster Komplexität und Intensität gleichzeitig im Kopf durch die Gegend. Und das ist nur der musikalische Teil. Der außermusikalische Teil, nämlich du hast die Chance, deinen ersten Beethoven-Sonaten-Gesamtzyklus aufzunehmen. Was heißt denn das? Das kommt ja noch dazu an Ebene. Insofern, in aller Ehrlichkeit, mein Zustand lässt sich gerade, glaube ich, beschreiben mit unbeschreiblich glücklich tatsächlich, dass wir das gemacht haben, unbeschreiblich dankbar und sehr, sehr, sehr erschöpft. Und das wird auch noch lange dauern. Das wird auch, bis ich da runter bin, wird das noch lange dauern.
Ja. Ja, jetzt haben Sie erst noch die ganzen Konzerte wieder vor sich. Ja,
ja, so ein Alltag fragt eben nicht nach Erlaubnis. Ja.
Mm. Sind Sie jemand, der auch Dinge wieder verwirft? Oder haben Sie eigentlich genau im Ohr, wie es klingen soll und es ist nur so eine Annäherung daran?
Nee, ich verwerfe die ganze Zeit. Also es gibt wenige Dinge in meinem Leben, vor denen ich mich fürchte. Vor Status quo fürchte ich mich. Also verweile doch, du bist so schön, ist mein Angstzustand. Generell im Leben.
Gibt es unter den Sonaten welche, die sich erstmal gesperrt haben? Wo sie erstmal gedacht haben, boah, finde ich überhaupt keinen Zugang?
Also früher, bevor ich sie dann mehrfach im Konzert gespielt habe, absolut. Da gab es Sonaten, die
welche
wollten
denn zum Beispiel?
Nicht. Opus 7 war so ein Stück, das lange gedauert hat. Mhm. Ist einfach sehr lang und sehr sperrig und sehr eckig. Opus 31.3 hat lange gedauert. Opus 31.1 hat länger gedauert und ist jetzt irgendwie mit die beglückendste für mich überhaupt. Also es gab schon Sonaten, die haben, als ich da anfing, an dem Zyklus zu arbeiten, vor jetzt 9 Jahren, also tatsächlich, als ich zum ersten Mal den ausformuliert habe, ich möchte gerne alle Sonaten spielen, das ist jetzt 9 Jahre her, gab es Sonaten, die haben sich gesperrt. Ich meine, wie sich die Hammerklaviersonate gesperrt hat, darüber will ich überhaupt gar nicht reden. Das war schlimm. Ich war 22, als ich sie zum ersten Mal gespielt habe, die Hammerklaviersonate. Das war ein Jahr vor der Aufnahme. Sie war wirklich sehr jung. Und der erste Satz hat schon gedauert. Der zweite, okay. Der langsame Satz hat mir natürlich Sorgen gemacht. Mental kann ich das 18 Minuten, 19 Minuten, 20 Minuten, je nach Tempo, durchziehen. Ein so großes, ein so tiefes, episches Adagio. Aber die Fuge, der Schlusssatz, wollte manuell nicht gelingen. Und das ungefähr ein halbes Jahr. Das ist sehr lang. Ich war Student, das war wirklich schlimm. Ich bin zu meinem Lehrer damals gegangen und habe versucht, dieses Stück durchzuspielen und das hat nicht funktioniert. Und das hat sich total, da musste der Körper sich einfach ganz anders drauf einstellen. Und ich behaupte einfach und ich glaube da wirklich auch dran, dieses Stück ist emotional, mental sowieso, aber auch physisch das Nonplusultra, wie weit der Körper eigentlich gehen kann. Das hat, glaube ich, Alfred Brendel schon mal gesagt und zu 300% gebe ich ihm recht.
Also
ist aber auch als Hörerlebnis.
Ist auch herausfordernd.
Ja. Herausforderndste, aber auch unvergleichlichste Klaviermusikerlebnis, was man sich vorstellen kann.
Aber man fiebert natürlich auch immer mit. Also schafft das jetzt, schafft das bis zum Ende.
Glauben Sie mir, wenn ich sage, nach sehr vielen Aufführungen dieses Stückes fieber ich jedes Mal auf der Bühne auch mit, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht.
Gab es denn irgendwann im Konzert mal einen Moment, wo Sie gescheitert sind? Wo es mal nicht
geklappt
hat?
Es gab Stücke in meinem Leben, wo ich gescheitert bin dran, ja. Aber nicht aus manuellen Gründen.
Wo Sie einfach nicht zufrieden sind mit sich?
Ja, wo es einfach nicht ging, wo es mir den Atem geraubt hat. Ich habe auch kein Problem damit zu sagen, welche. Also es gab Erfahrungen mit so ein Stück wie das unglaublich tolle A-Moll-Rondo von Mozart. Ging nicht. Ging einfach nicht. Das war bitter.
Und geht bis heute nicht.
Habe ich nicht mehr angerührt danach. Sergei Rachmaninows unglaubliche Corelli-Variation war ein, wie man auf Englisch sagt, ein totaler Trainwreck. Also das hat einfach nicht funktioniert und ist auch okay.
Aber das haben Sie in der Vorbereitung gemerkt oder haben Sie es im Konzert dann auch gespielt?
Und ich habe es einige Male im Konzert gespielt. Ich war da wirklich noch Student, also das ist jetzt sehr lange her. Ich habe das in Konzerten gespielt und es war jedes Mal ein mentales Desaster. Nicht unbedingt manuell, das hat schon funktioniert. Aber das war es, das ging einfach nicht. Und ist auch okay.
Ja, man muss nicht alles.
Nee.
Nee. Aber wir können ja auch noch mal über Ihre Lieblinge sprechen. Sie haben mir zwei genannt. Hammer-Klaviersonate, haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Da finde ich immer interessant, als Literaturwissenschaftlerin, wie darüber geschrieben wird. Ich glaube, ich habe fast keine Kritik gelesen, in der nicht das Stichwort der Mount Everest der Klavierliteratur vorkam. Es scheint einfach keine andere Metapher zu geben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe gerade die Augen verdreht.
Gut, also bei mir im Studio Igor Levit, er hat den Mount Everest der Klavierliteratur bezwungen. Und außerdem hat er sich gewünscht, dass wir über die Waldstein-Sonate sprechen.
Weil sie einfach das größte Geschenk ist überhaupt. Weil das ist, also ich kann das gar nicht beschreiben. Das löst in mir solche Glückshormone aus, dieses Stück zu spielen.
Reicht fast an die Missa Solemnis heran.
Als Klavierstück.
Als Klavierwerk.
Ja.
Mhm. Gut, und wir hören jetzt den ersten Satz. Ich erinnere mich, dass ich das mal live gehört habe. Und der Flügel gebebt hat.
Ich bebe da auch bei.
Dann hören wir mal, ob sich das überträgt. Willkommen zurück bei den Zwischentönen. Zu Gast ist der Pianist Igor Levit. Und wenn im ersten Teil unseres Gesprächs jetzt der Eindruck entstanden ist oder die Befürchtung, es würde sich ja alles um Beethoven drehen heute, dann können wir hier ein bisschen Entwarnung geben und das zurechtrücken, zumindest auf der musikalischen Ebene. Denn hier kommt jetzt ganz was anderes, aber ähnlich Unerschrockenes. Look, if you had one shot. One opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked, he's so mad, but he won't give up. Unverkennbar. Eminem mit der Hymne zum Film 8 Mile haben wir gehört, auf Wunsch des Pianisten Igor Levit, unserem Gast heute, Oscar gekrönt. Dieser Titel entstanden als Soundtrack zu einem Film, der inspiriert ist von Eminems eigener Lebensgeschichte, in dem er auch die Hauptrolle spielt und den Sie wie oft gesehen haben?
35, 40 Mal.
Sie sind jetzt 32, also zweimal pro Jahr ungefähr. Sie sind Eminem-Fan, oder?
Ja, also er war früher für mich, also er ist immer noch sehr, sehr wichtig für mich. Früher zu Studienzeiten war das einer der Künstler, der mich mit seinen Aufnahmen buchstäblich täglich begleitet hatte, ja.
Immer so in so durchwachten Nächten dann?
Gar nicht, das ist keine Partymusik für mich. Das hat mich wirklich substanziell begleitet seinerzeit und täglich. Heute ist es einfach ein Musiker, ein Künstler, der in meinen Augen, nicht nur in meinen Augen, sicherlich zu den bedeutendsten und kreativsten Musikern gehört der vergangenen Jahrzehnte. Für mich ohne jeden Zweifel. Und das reicht mir jetzt erstmal. Manchmal komme ich drauf zurück und höre diese Sachen nochmal. Aber früher hat mich das täglich begleitet.
Wegen der Texte oder wegen diesem Grundgefühl oder was hat sie daran
der Texte angesprochen? Wegen, der Musik wegen und der Tatsache, dass ich in einer Zeit, wo ich schon mir auch die Frage gestellt habe, so in welche Richtung gehe ich, was ist meine Stimme, was darf ich, wer darf ich sein, habe ich mich von nicht so vielen Menschen verstanden gefühlt, wie, ohne ihn natürlich zu kennen, wie von ihm. Das war auch eine Zeit, in der ich tatsächlich mit dem Klavierspielen eigentlich im Innern abgeschlossen habe. Nicht der Musik wegen, nicht inhaltlich, um Gottes Willen. Aber ich habe mich so gefühlt wie, naja, es ist so eine heile Welt und jetzt muss ich diese Klavierstücke üben und mir wird von außen gesagt, was ich darf und was ich nicht darf und alles ist irgendwie, es geht um Konventionen und es geht um Regeln und das sind aber nicht meine Regeln. Sätze beginnen häufig mit dem Wort man muss, man soll, man hat. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, und wo ist das Ich? Also was soll ich eigentlich? Das war eine harte Zeit. Und nun kommt ein Künstler auf die Bühne und ich glaube, das erste große Album war so Ende, so gefühlt 99, bin mir nicht mehr ganz sicher. Der schafft ja beides. Der schafft es, universelle Musik zu schreiben, die aufs Engste verknüpft ist mit seinem eigenen Leben. Und das ist keine Zurschaustellung, es war nie billig, es war nie weinerlich, sondern es war quasi ja, alternativlos. Wie soll man denn anders Musiker sein, als mit dem Verständnis seines eigenen Ichs? Das ist ja das, was mich in meiner Welt ja wirklich auf die Palme bringt. Natürlich tue ich etwas grundsätzlich anderes. Nämlich, ich spiele Musik, die andere geschrieben haben. Ich habe nur mein Instrument. Ich habe auch keine Worte, auch keine Texte. Aber hey, ich bin ja auch noch da.
Ja, ich bin ja auch noch da. Das ist ein ganz, ganz neues Bild für mich auf Eminem, dem ich sehe halt diese Posen, ich sehe halt, also dieses
Es gab diese Posen, und ohne Frage, aber das war ein, es gibt Songs von diesem Mann, das erste, man sagt so, nicht so gute, ich fand das fantastisch, das erste Relapse-Album oder dieser Song hier oder The Way I Am oder es gab mehrere. Das hat ja in dieser Härte und in dieser Lautstärke etwas so Verletzliches, so Intimes eigentlich. Für mich war das damals essentiell. Und ist es heute auch, es gibt nun andere Künstler, die ich für genauso wichtig erachte. Ich kenne nun auch sehr viel mehr als damals. Aber damals, ich weiß nicht, welche Musik ich häufiger gehört habe durch den Tag als diese.
Ja, interessant. Sehr interessant.
Und das Schwierigste war, es gab auch nicht so viele Anlaufpunkte, wo ich darüber reden konnte. Dass ich musste das eben mit mir selber ausmachen.
Weil in Ihrem Umfeld niemand sowas gehört hat, oder?
Nein, aber weil ich mich vielleicht auch nicht getraut habe. Es war jetzt nicht so ein Thema. Ich war nicht.
Also Sie waren da jetzt an dieser Hochschule und da.
Das ging ja schon zur Hochschule. Das ging ja, das hat ja mit Hochschule nichts zu tun. Das ging ja schon zu Schulzeiten los. Natürlich sprach man über sowas, aber noch einmal. Ich kann nicht über etwas reden, ohne meine eigene Sprache irgendwie zu finden. Und das hat noch gedauert.
Mhm. 1987, als Eminem seine ersten Moves gemacht hat als Underground-Rapper in der Vorstadt von Detroit, wurden Sie in der Sowjetunion geboren, in der Stadt Gorki, die heute Nischni Nowogrod heißt, fünftgrößte Stadt Russlands, 400 Kilometer östlich von Moskau an der Wolga. Und mehr weiß ich nicht.
Mehr weiß ich auch nicht.
Also Sie haben da gelebt, bis Sie 8 waren, oder?
Ja, aber ich erinnere mich an gar nichts mehr, nur so bruchstückhaft. Und nachdem wir gegangen sind, emigriert waren, da war ich 8 Jahre alt, war ich dort nicht mehr.
Na gut, aber mit 8 kriegt man schon ein bisschen was mit.
Ja, aber ich meine das echt ernst. Also ich erinnere mich einfach gefühlt an gar nichts mehr. Mhm. Dafür war auch das Erlebnis, hier anzukommen und hier zu sein und die Verbindung mit der Sprache, mit der deutschen Sprache war viel zu intensiv. Es hat beinahe alles überlagert, ja.
Ich stelle mir jetzt trotzdem vor meinem geistigen Auge vor, ein Wohnzimmer, ein Flügel, am Flügel sitzt ihre
Klavier.
Mutter, daneben steht ihre Babywiege und sie spielt Tag und Nacht,
Nein, also meine Mutter hat nicht Tag und Nacht gespielt, auch nicht zu Hause, Musik war da.
Meine Ihre Schwester Mutter ist Pianistin.
Ist Frau Professor Lewitt in Hannover und war in meinem Leben und ist in meinem Leben ungeheuer wichtig. Wir haben zusammengearbeitet, wir sind sehr, sehr eng und sehen uns sehr selten, aber wir sind sehr eng, wir sind uns auch in vielen Dingen sehr ähnlich. Musik war im Haus, meine Schwester hat damals auch gespielt. Und ich habe eben irgendwann mal angefangen, aber ich habe daran keine irgendwie bildhaften Erinnerungen.
Ihre Mutter war auf jeden Fall auch Ihre erste Klavierlehrerin. Sie haben mit 3 angefangen. Das ist immerhin noch ein Jahr früher als Beethoven, glaube ich.
Jetzt haben Sie mich.
Ja. Jedenfalls, Ihre Mutter hat Sie unterrichtet, hat auch Ihr Talent entdeckt. Und es war dann eigentlich schon klar, was aus Ihnen wird, oder?
Das lässt sich im Nachhinein so sagen. Vielleicht. Aber das war nie Thema. Meine Mutter hat, was meinen musikalischen Werdegang angeht, etwas Einzigartiges geschafft. Sie hat es geschafft, meine Eltern. Mein Vater ist ja auch da. Also das ist ja,
der ist aber kein Musiker, oder?
Nein, mein Vater ist Ingenieur, ist ein Bauingenieur, aber mein Vater ist, sagen wir mal, durch so viel Musik, wie bei uns zu Hause war, der ist einfach...
Kommt man nicht dran vorbei bei Ihnen.
Per Zwang jetzt einfach musikalisch gebildet. Der hat überhaupt gar keine Wahl. Aber nein, meine Eltern haben mir einerseits sehr viel Fokus gezeigt. Also wir haben sehr genau gearbeitet immer. Meine Mutter ist ein sehr genauer Mensch. Sie hat aber gleichzeitig keine einzige Sekunde jemals in Frage gestellt, meine eigene Entscheidungsgewalt über Dinge. Ich durfte als Musiker immer das sein, was ich sein wollte. Immer. Das fiel mir natürlich damals nicht auf. Das fällt mir heute auf. Und das ist einzigartig. Sie hatte nie ihre Hand drauf über das, was ich machen sollte oder machen wollte. Sondern ich habe einfach gemacht und sie hat mich dabei unterstützt.
Und kommentiert sie ihr Spiel heute?
Selbstverständlich.
Ist sie zufrieden? Immer?
Nein, um Gottes Willen. Aber ich bin ja auch nicht nur nicht beratungsresistent, ich wünsche mir Feedback, so viel wie nur möglich. Ich mag Feedback ganz gerne.
Sie haben mal gesagt, Sie haben kurz überlegt, BWL zu studieren.
Ja.
Das wäre was ganz anderes gewesen. Oder war das so parallel zur Pianistenkarriere?
Das wäre wahrscheinlich, also ich hatte diesen bekloppten Wunsch, einen berufsbegleitenden MBA zu machen. Fragen Sie mich nicht, warum. Aber ich hatte diesen Wunsch. Und weil ich Zahlen ganz gerne mag und ganz gut auch mit Zahlen kann, früher gar nicht, mittlerweile schon, aber dann bin ich in eine von mir jetzt nicht genannte Privatuniversität gefahren und habe mal die Leute da kennengelernt und habe mir 3 Vorlesungen angehört und fand das so fernab von allem, woran ich glaube, dass ich dann gesagt habe, irgendwie, ich will da nicht hin. Was nicht an dem Fach liegt.
Sondern an dieser Uni?
Ja, ich weiß es nicht, sondern an denen, die ich da sah. Das war so eiskalt und so falsch, dass ich da einfach nicht hin wollte. Aber wie gesagt,
wenn die wissen,
auch,
an denen ist es gescheitert.
Aber wenn Gott sei Dank.
Wäre wahrscheinlich auch schwierig kombinierbar gewesen, oder?
Wie gesagt, das hat mit dem Fach nichts zu tun. Das wäre nur 2 Jahre gegangen. Das hat mit dem Fach nichts zu tun. Ich kenne die wunderbarsten Menschen, die das studiert haben. Aber in den 2 Tagen, wo ich da war, habe ich spezifisch Menschen gesehen, wo ich dann dachte, also wirklich lieber laufe ich nackt durch die Fußgängerzone, als dass ich da jetzt irgendwie studiere.
Gibt es eigentlich von Ihrem ersten Soloauftritt oder von Ihrem ersten Konzert, dann mit 4 respektive 6 Jahren, gibt es da Aufnahmen von?
Ja, mit 4 gibt es. Ich spiele und singe.
Schön.
Und Sie werden es nicht hören.
Es ist noch nicht viral.
Auf gar keinen Fall. Wer das rausgibt, den verfolge ich.
Auf gar keinen Fall. Das ist ein Ansporn.
Bitteschön. Mhm.
Gab es früh einen Plan, wie Ihre Karriere weiter verlaufen sollte? Haben Ihre Eltern sich irgendwie überlegt, oh, wo muss der Junge hin, damit er auch wirklich was lernt und
also,
was aus ihm wird?
In aller Klarheit, das klingt jetzt Wohlfall und viele werden mir das nicht glauben. Sei es drum, wir haben keine Pläne gemacht. Ja, der Plan meiner Eltern hatte mit meinem Beruf nur bedingt was zu tun. Nämlich der Plan meiner Eltern war auszuwandern, war woanders zu leben. Wir sind nicht nach Deutschland gegangen, damit Igor seine Klavierstunden bekommt. Oder
was auch
meine
okay
Schwester
gewesen
Alla.
Wäre als Argument.
Ja, aber es ist ein ganz anderes, das ist natürlich die Grundlage ist eine ganz andere, wenn man so einen Schritt macht, um in einem anderen Land sein Leben neu aufzubauen oder damit die Kinder dort studieren. psychologisch, mental, emotional passiert ja was ganz, ganz anderes. In aller Deutlichkeit auch. Sagen wir mal, bis ich so 23 war, na, viel später, bis ich 5, 26 war, inklusive dieses mittlerweile ja berühmten FAZ-Artikels.
Auf den wir gleich noch kommen werden.
Ich habe kaum mehr als 10, 12, 15 Konzerte im Jahr gespielt. Und ich könnte Listen füllen mit Leuten, die, oder sagen wir mal so, es gab Menschen, die haben sehr früh geglaubt und unterstützt. Es gab aber auch sehr viele, die sich heute wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern und die mit einem halben Lächeln auf mich draufschauten. Und das ist auch okay. Niemand schuldet niemandem irgendetwas. Aber bis in ein relativ hohes Alter gab es keine Pläne.
Ich würde gerne nochmal kurz zurückkommen auf diese Frage, auf das Weggehen aus der Sowjetunion und so weiter. Sie haben ja gesagt, eben die musikalische Ausbildung war jetzt nicht das Argument. Warum wollten Ihre Eltern weg und was haben Sie sich davon versprochen, ausgerechnet nach Deutschland zu gehen?
Also als wir weggegangen sind, gab es ja schon keine Sowjetunion mehr. Es war 1995. Was meine Eltern wollten, müssen Sie meine Eltern fragen. Ich habe, sagen wir mal, eine generelle Idee davon. Meine Eltern wollten für ihre Kinder, für meine Schwester und für mich und das ist sehr wichtig, auch für sich selbst einfach eine andere Lebensperspektive. Russland Mitte der 90er Jahre war ein wilder Ritt durch das totale Chaos. Wir hätten auch in andere Länder gehen können und ich bin sehr froh und dankbar darüber, dass meine Eltern sich für Zentraleuropa entschieden haben. Aber das natürlich hatte Klavier was damit zu tun. Natürlich gab es eine Einladung eines mittlerweile leider verstorbenen, wunderbaren Professoren Wladimir Krajniew in Hannover. Es gab natürlich Ausbildungsbezug. Aber wenn ich mit 14 mich entschieden hätte, ich will nicht mehr Klavier spielen, wären wir trotzdem da geblieben. Das meine ich. Also das Fundament war ein anderes.
Mhm. Also als Sie 8 Jahre alt waren, übersiedelte die Familie nach Deutschland im Rahmen des Programms für jüdische Kontingentflüchtlinge. Ja. Und dann ging es ziemlich direkt nach Hannover?
Die ersten 2, 3 Monate waren wir in Dortmund und dann ging es nach Hannover, ja.
Und da wurde damals ein Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter
neu gegründet. Viel später. Also nach Hannover ging es 1996. Das sogenannte IFF, das Institut, wurde zum Wintersemester 2000 gegründet.
Und da waren Sie im ersten Jahrgang, glaube ich, gleich mit dabei?
Ja.
Mit 13 damals?
Ja.
Welche Begegnungen an der Hochschule haben Sie besonders geprägt?
Es war ein Martin Braus, ein Karl-Heinz Kämmerling, Matti Raikaljo, der dann mein Lehrer wurde, Bernd Götzke. Es war die Begegnung mit Musikern wie Markus Becker, der zum engsten Kreis jetzt für mich einfach auch gehört, an Kollegen. Es war natürlich die Begegnung mit der ganzen Becker-Familie, Michael, Markus, Stefan, die Eltern, Andreas Böttger. Also es waren wertvollste Begegnungen. Und die wertvollsten Begegnungen sind wahrscheinlich die 2 engen Freunde in meinem Leben, die einzigen im wahrsten Sinne, so sehr man das nur meinen kann, die einzigen wirklich engen Freunde in meinem Leben sind, die Kollegen sind. Und das sind Johanna Malwitz und Simon Bode. Und die Begegnung mit den beiden war und ist für mein Leben einfach von, das sage ich jetzt einfach so groß, von existenzieller Bedeutung, ohne Frage.
2010 erschien in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein Artikel, auf den Sie eben schon hingewiesen haben. Da wurden Sie als Jahrhundertpianist bezeichnet. Das war quasi so eine Art Durchbruch, kann man schon so sagen, oder?
Medial war das so. Sicherlich so, ja.
Verfasst hat ihn die einflussreiche Musikkritikerin Eleonore Bühning. Hat die Sie in irgendeiner Weise vorgewarnt? Ich fand es ganz gut. Ich schreibe was Nettes.
Ich wusste, dass Sie auf dieser, begegnet sind wir uns ja auf einer China-Reise, wo wir beide in China gestrandet waren, weil der Vulkan gerade in die Luft gegangen ist.
Das war dieser isländische mit diesem unaussprechbaren Namen.
Genau, und man kaum wegkam. Ich wusste schon.
Ist auch ein guter Zufall, oder?
Total, einfach eine super Situation. Und ich wusste schon, dass ihr das gefallen hat, was ich da gemacht habe. Aber das war mit das erste Porträt, was überhaupt jemals jemand über mich verfasst hat. Also während der China-Zeit hat sie überhaupt gar nichts angedeutet, sondern später, als wir schon zurück waren, rief sie mich an. Ich war gerade in der Hochschulmensa und sagte, also ich komme gerade von der Konferenz raus und ich würde gerne einen Artikel schreiben über sie. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann hat sie gesagt, ich will auch gar kein Gespräch, ich habe nur 4 Fragen. Da hat sie mir 4 Fragen gestellt, okay. Und dann habe ich naiverweise gefragt, ja, wann kommt denn der Artikel? Dann hat sie mich brüsk zurechtgewiesen und gesagt, wir sind hier keine Tankstelle, der kommt jetzt am Sonntag. Was ist denn das für eine Frage so ungefähr? Okay. Und dann bin ich eben sonntags dann zur Tankstelle gegangen und habe die Zeitung aufgeschlagen und da war das dann so eine ganze Seite.
War eher ein guter Moment, oder?
Das war ein ziemlich netter Moment, ja. Ich stand ja eine Woche vor dem Konzertexamen.
Ach, das stimmt. Das war ja auch noch vorher. Und die Legende geht, dass Sie dann so einen ganzen Stapel von dieser Zeitung mitgenommen haben.
Das ist keine Legende. Ich habe einen ganzen Stapel mitgenommen. Der Stapel, der bei der Aral-Tankstelle Ecke Clausewitzstraße in Hannover lag, den habe ich mitgenommen.
Und was haben Sie damit gemacht?
Die habe ich einfach zu Hause gehabt.
Das gehortet war, oder verschenkt.
Gehortet an und manchmal irgendwie weggegeben, was man so halt macht. Einer ging zur Großmutter, der andere irgendwie. Also ja, ich habe ihn einfach aus dem Affekt heraus mitgenommen. Ja.
Gut, da wussten die anderen gar nicht mehr Bescheid, sie es alles hatten.
An der Tankstelle gab es keine Sonntagszeitung.
Gab es nichts mehr. Okay. Gut, also jetzt haben Sie dieses Wahnsinnsporträt in der Zeitung gehabt. Sie haben dann das Konzertexamen gemacht, überdurchschnittliche Punktzahlen, noch nie zuvor da gewesen und so weiter.
Ja, zwei mit Simon zusammen auch.
Ja, wie ist das? Also man arbeitet darauf hin und dann hat man diese ganze Aufmerksamkeit und dann hat man auf einmal wahrscheinlich auch Kritik. Und man hat wahrscheinlich auch auf einmal Neid. Wie war das?
Das war zum Teil toll und zum Teil sehr hart. Also ich habe einige Jahre gebraucht, um mit öffentlicher Härte umgehen zu können. So.
Wie lernt man das überhaupt?
Einfach tun. Einfach leben und weiterarbeiten. Und
irgendwann, liest man die Sachen dann oder ja, versucht man sie abzuschirmen? Und
also diese ganzen... Also ich kenne Kollegen, die tatsächlich nichts lesen, aber die meisten, die das behaupten, behaupten es nur. Natürlich lese ich Dinge und ich kriege sehr viel mit. Ist auch kein Geheimnis, ich bin jetzt auch ganz gut irgendwie soziale medientechnisch unterwegs. Ich kriege sehr viel mit.
Das stimmt, ja.
Und das war die ersten Jahre, so tolle Artikel und Kommentare es gab es auch wirklich echt einige Tiefschläge. Und das damit umzugehen und das zu verstehen und das auch einzuordnen verstehen, das hat gedauert. Da bin ich aber auch so beschenkt mit einem so tollen Umfeld, dass ich da nie alleine war.
Ja, was für Unterstützung haben Sie? Ich meine, kennt das doch von Spitzensportlern, die haben dann so ein ganzes Team von Psychologen und Masseuren und Coaches, die einen irgendwie wieder auf Trab bringen.
Ich habe einen sehr besonderen Freundeskreis für mich und ich habe ein Umfeld und mir vertraute Menschen wie Maren, die Presse für mich macht, wie meine Managerin Christine, wo ich einfach weiß, die würden für mich sich mitten auf die Straße stellen und ich weiß aber, ich würde es für sie auch tun.
Okay, also ich verstehe das auf der menschlichen oder auf der psychologischen Seite, aber Sie sind ja auch einem totalen Leistungsdruck ausgesetzt, permanent. Gibt es Momente, wo Sie Angst haben, dass man an irgendeinem Tag diese Leistung einfach mal nicht erbringen kann?
Das ist nichts, was mir Angst macht. Dann ist das eben so. Was soll mir passieren? Was soll mir passieren? Dann werde ich eben irgendwo... Also, wenn jemand nach einem Konzert, ja, entscheidet, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, dann ist das eben so. Ja, ist halt schade, aber ich bin kein Hochleistungscomputer. Was soll mir passieren? Dann werde ich eben nicht mehr eingeladen. Okay.
Mir fällt eine lustige Anekdote ein, da haben Sie, glaube ich, mehr 8 Seiten von irgendeiner Partitur vergessen.
Ja.
Bei einer Beethoven-Sonate.
Ja.
Und es hat keiner
Der Satz hat sehr, sehr...
hat nur, das muss sehr viel kürzer gewesen sein.
Das war eine sehr kurze Klaviersonate, ja.
Und hat trotzdem keiner gemerkt?
Nein. Nur ich habe es gemerkt und habe mich zu Tod geärgert danach. Und auch ein bisschen totgelacht. Aber,
man hätte doch fast meinen können, Sie haben es absichtlich gemacht.
Nein, das war überhaupt keine Absicht. Ich bin einfach falsch eingebogen und plötzlich war der erste Satz zu Ende.
War plötzlich vorbei.
mein Gott, das passiert. Das ist okay. Eine sehr kurze Sonate.
Sie bauen jetzt nicht immer absichtlich Fehler ein, damit man so ein bisschen wacher bleibt als Publikum.
Nein. Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 nicht in der Melodie, also es wird man schwer raushören, aber 4 oder 5 falsche Töne in der Beethoven-Aufnahme entdeckt. Habe ich einfach überhört. Kommt vor.
Das ist jetzt die Aufgabe für die Nerds.
Wer sie rausfindet, kriegt eine Freikarte.
Haben Sie gehört?
Eine Freikarte pro Ton.
Das ist ein ganz guter Deal.
Bitteschön. Es gab nicht so
ich
viele.
Ich leite
also
die Anfragen so an Sie weiter, Herr Lewitt. Ja,
es gab nicht so viele von denen. Also es werden nicht so viele Freikarten sein, aber so eine kleine Handvoll.
Gut. Also bevor wir hier weitere Gewinnspiele ankündigen, würde ich sagen, hören wir noch mal ein bisschen Musik. Und zwar wollten Sie gerne noch Nina Simone hören. Das freut mich persönlich sehr. Auch eine politische Künstlerin, auch eine große, starke Künstlerpersönlichkeit nach Eminem und Beethoven, jetzt eigentlich schon die dritte, auch so ein bisschen der dritte sperrige Charakter, oder?
Ja, sehr, sehr tiefer Charakter, aber also in den musikalischen und menschlichen Dimensionen, weiß ich nicht, vielleicht noch mit Maria Callas zu vergleichen.
Nina Simone haben wir gehört in einer Live-Aufnahme aus dem Jahr 1959 aus der Town Hall in Manhattan. Große Blues- und Jazz-Sängerin, wobei sie Jazz ja nie gesagt hat, sondern Black Classical Music.
Genau.
Spielen Sie auch Black Classical Music manchmal?
Nur für
privat.
Mich zu Hause.
Mhm. Spielt aber schon eine Rolle.
Riesengroße Rolle, ja.
Gewinnen Sie dadurch was für Ihr klassisches Repertoire oder sind das zwei getrennte Welten?
Ich gewinne dadurch was. Also gewinne ich dadurch auch was für mein Repertoire, absolut.
Kann man sagen was?
Verständnis. Also James Baldwins Buch, dieser kleine Essayband Fire Next Time, ist sicherlich eine innere Art Revolution für mich gewesen, dieses Buch zu lesen. Ich gewinne dadurch Verständnis. Verständnis für die Welt, in der wir leben, Verständnis für die Fragen, die mir wichtig sind, Verständnis dafür, was Menschen ausmacht, Verständnis für Zweifel, ein Gefühl für Überzeugung, ein Gefühl für Schmerz, ein Gefühl für Liebe. Das ist, da kommt sehr, sehr viel zusammen.
Wir könnten jetzt aber von der Bürgerrechtsaktivistin Nina Simone vielleicht nochmal zu ihrem eigenen politischen Engagement kommen. Bürger-Europäer-Pianist steht auf ihrer Webseite als Selbstbezeichnung in genau dieser Reihenfolge. Der Pianist Igor Lewitt hat wahrscheinlich gerade Rückenwind. Wie geht's dem Bürger und dem Europäer?
Anders als ein Optimist sein kann ich nicht, aber es geht
Mittel.
Schlecht. Schlecht. Aber es heißt gar nichts. Also es heißt ja nicht, dass irgendwie aufhören geht nicht, aber gut geht's mir nicht. Aber sehr wach und aktiv. Und ja, wie gesagt, optimistisch, aber wütend.
Das kann man nachlesen auf Twitter zum Beispiel.
Ja, aber der Twitter ist nur ein Kanal. Ich verbringe ja einen Großteil meines Alltages mit, nennen wir es mal Aktivismus.
Das machen Sie zum Teil im musikalischen Kontext, indem Sie zum Beispiel eine Rede halten vor oder nach einem Konzert, indem Sie auch das Programm ändern und vielleicht eine Zugabe spielen, die zu einem aktuellen Thema passt. Sie gehen aber auch aus diesem musikalischen Kontext raus. Sie
bezahle auch Menschen ihre Anwaltskosten, wenn sie sich nicht leisten können, damit sie Aufenthaltsgenehmigung hier bekommen. Ja? Mhm. Also das ist, der Katalog ist sehr, sehr breit gefächert. Ich versuche, sagen, solange ich die Möglichkeit habe, versuche ich, A, für das einzutreten, woran ich glaube und B, Menschen zu helfen, wo ich ihnen helfen kann. Das ist nicht unbedingt etwas, was ich ständig irgendwie an die große Glocke hänge. Ich mache es einfach.
Ja, es ist ein Teil von Ihnen und deswegen sprechen wir darüber
genau.
auch. Und das heißt, Sie gehen auch in Talkshows und Sie twittern viel und man kann das verfolgen. Und Sie haben letztens auf dem Podium gesagt, die Botschaft der Musik ist nicht genug.
Nein, die Botschaft der Musik ist vor allen Dingen nicht das, was wir daraus machen. Also die Botschaft der Musik ist sicher nicht, Musik ist die größte Versöhnerin aller Zeiten und Halleluja.
Ja, das aber ist, sie kann dazu beitragen,
nein, oder sie kann nicht? Dazu, sie kann alles und gar nichts. Sie kann dazu beitragen zu versöhnen, sie kann dazu beitragen zu verbinden. Sie ist aber auch, sie kann sehr wohl dazu beitragen zu spalten, sie kann sehr wohl dazu beitragen Hass zu sehen. Und das zu leugnen ist einfach, wie mein liebster Freund Georg Dietz sagen würde, ist einfach Schrumpfdenken. Das hat mit Lebensrealität nichts zu tun. Und deswegen finde ich auch diese Ausweichantworten so aller, nee, ich möchte mich jetzt nicht mit politischen Fragen, gesellschaftlichen Fragen beschäftigen, weil ich bin Musiker und als Musiker schaffe ich Plattform für eine friedliche Welt. Das ist so, ja, das ist einfach so wahnsinnig leer. Es tut mir leid, es ist einfach leer. Und ich möchte da nicht mitmachen.
Und Sie erleben es aber anscheinend so oft.
Ich erlebe
so,
es die ganze Zeit. Ich erlebe es die ganze Zeit, aber das erleben wir doch alle in jedem Bereich. Ja, also es wird eine Sprache angewendet, sowohl in der Politik als auch natürlich in der Kunstwelt und der Musikwelt. Die ist einfach, es ist eine Angstsprache, es ist nicht von allen, aber von einigen. Es ist eine Angstsprache, es ist eine Schrumpfsprache und es ist in dem Moment auch natürlich gefährliche Sprache, weil sie vollkommen ablenkt von Realitäten, in denen wir leben. Und als letzten Punkt, wir müssen auch aufhören oder wir müssen uns darüber klar werden, diese Fragen, wer ist in unserer Gesellschaft radikal? Dann heißt es immer, ja, wird Fridays for Future radikal? Leute, wer ist radikal? Sind diejenigen radikal, die auf die Straße gehen, für buchstäblich für ihr eigenes Überleben in Zukunft und das Überleben ihrer Kinder? Oder sind diejenigen radikal, die seit Jahrzehnten diese Zukunft sehenden Auges einfach im Klo runterspülen? Und das meine ich, die Sprache ist schon mit das Allerwichtigste. Und die Sprache, mit der wir hantieren heutzutage, ist wirklich erbärmlich.
Gut, also die Themen, die Sie gerade schon angesprochen haben, Klimawandel, Rassismus, Europa, sind das auch die Themen, die Ihnen am meisten Sorgen machen im Moment oder die Sie am meisten beschäftigen?
Die Themen, die mich am meisten beschäftigen, sind der Klimawandel, Rassismus, Sexismus, Antisemitismus. Ist die Idee, es gäbe Menschen erster Klasse und es gäbe Menschen zweiter Klasse. Und an dem Thema Klimawandel und natürlich in dem Moment an dem Thema des Wirtschaftssystems, in dem wir leben, nämlich der Kapitalismusfrage, selbstverständlich hängt gerade mein Herz und hängt auch gerade der Großteil meiner Aufmerksamkeit, ja.
Sie haben letztens per Twitter auch angeboten, zu komponieren, und zwar den Soundtrack des noch zu drehenden Blockbusters AfD, der Untergang.
Ja.
Hat sich schon jemand gemeldet,
Nein.
der einen Film drehen möchte?
Es gab ja auch noch keinen AfD-Untergang. Leider. Aber es hat sich keiner gemeldet. Und
aus
und
Ihrer Zweitkarriere wird jetzt erstmal noch nichts. Sie sind ja auch noch sehr jung.
Nichts, nein. Ja.
Darf ich mal was ganz anderes fragen?
Bitte.
Was mich immer umtreibt, ist diese Frage, wie viel Einfluss man als Klassikstar eigentlich auf das Image hat, das man zugewiesen bekommt. Denn ich gehe immer an diesen Regalen mit Klassik-CDs vorbei und wundere mich über die Covers und denke, so viel ernst gemeinten Kitsch gibt es im Pop eigentlich nicht.
Ich wundere mich da auch.
Ne? Und auch so eine ganz spezielle Erotik. Und ich frage mich dann immer, braucht die Star-Geigerin jetzt noch einen riesen Ausschnitt bis zum Bauchnabel und diese Botticelli-mäßig wehenden Haare? Möchte die das selber so oder sind das die Gesetze des Marktes?
Nein, also so wie ich das bis jetzt erlebt habe, wird immer Ausnahmen geben. Es sind immer noch die Künstler selbst, die Unterschriften unter Verträge setzen. Also so sehr es bizarre und schwer erträgliche Marktnormen gibt, so sehr gibt es aber auch die Verantwortung einer jeden Künstlerin und eines jeden Künstlers. Dass mittlerweile Marktverantwortliche, ich lasse das jetzt mal so stehen, 12-jährigen Kindern hinterherlaufen, Kindern, die überhaupt noch gar nicht wissen können, was ihre Stimme ist, die ihren Körper noch kennenlernen müssen, die lernen müssen, die Luft brauchen und sie in so Karrierekäfige stecken, das ist meiner Meinung nach kriminell. Das war vielleicht immer schon so. Ich sehe es nun in meiner Zeit. Ein Kind kann keine Verantwortung tragen. Aber ein erwachsener Mensch, die oder der ein Cover oder etwas macht. Erstens, sollen sie machen, ist okay. Meine ich wirklich ernst. Und zweitens, in den meisten Fällen entscheiden sie das schon ganz alleine.
Das ist gut zu wissen.
Oder nicht gut zu wissen.
Das kommt drauf an. Also Ihnen ist das Schlimmste jedenfalls erspart geblieben. Sie müssen nicht lasziv in die Kamera schauen und Sie haben auch keine Venenhaare.
Erstens habe ich zu wenig Haare auf dem Kopf. Danke, dass Sie mich daran erinnern. Und zweitens, wenn ich, mich möchte man auch nicht lasziv auf dem Cover sehen. Das sieht wirklich, wirklich sehr, sehr suboptimal aus.
Ja, Sie sehen eher so zeitgenössisch aus und so vielleicht eher so ein bisschen Popstar-mäßig, aber auch so zwischen Popstar und Intellektueller. Ne?
Ihr Wort in Gottes Ohr.
Popstar mit Wollpulli, sage ich dazu.
Okay.
Wir kommen jetzt zu einer anderen Autorität des Popbetriebs. Großer Singer-Songwriter, eigentlich Dichter, der auch gesungen hat und auch großartige Musik gemacht hat. Sie wollten Leonard Cohen gerne noch in dieser Sendung dabei haben, mit Famous Blue Raincoat.
Leonard Cohen habe ich leider nie erlebt, live. Aber Leonard Cohen als Musiker gehört wahrscheinlich zu den aller wichtigsten Idolen meines Lebens.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes.
Ja, legendärer Song. Bisschen kryptischer Text, aber emotional weiß man eigentlich sofort, was da los ist, oder?
Ja. Also, was weiß man schon sofort, aber man kann sich seinen Teil denken, ja.
Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast ist noch Igor Levit. Uns bleibt noch ein paar Minuten zusammen. Und ich würde ja gern wissen, auf welches Großprojekt Sie sich jetzt als nächstes stürzen, jetzt, wo die Beethoven-Sonaten abgehandelt sind.
Das dürfen Sie mich nicht fragen. Ich bin gerade in so einem kleinen Vakuum, weil es war wirklich sehr viel bis hierher. Und ich werde jetzt die Sonaten in Konzerten spielen, sehr viel. Aber was jetzt so als nächstes Projekt kommt, keine Ahnung.
Alles offen.
Alles offen. Ich habe einen Ronald Stevenson entdeckt, der wahrscheinlich den Hörerinnen und Hörern noch weniger sagen wird als Frederik Chevski, der aber eine ungeheure Künstler- und Komponistenpersönlichkeit war. Er ist vor 4 Jahren erst gestorben. Ich bin nun künstlerisch sehr Amerika-affin. Also mir begegnen dort einfach ständig neue, nicht immer nur junge, aber neue Komponisten, die ich vorher nicht kannte, die ganze Zeit. Also ich kreise gedanklich gerade um sehr, sehr viel. Ich weiß nur noch nicht, wo ich hin will nach dieser Beethoven-Geschichte. Das steht noch so ein bisschen aus, die Entscheidung. Ronald Stevenson jedoch ist jemand, da fühle ich mich so ein bisschen on the mission.
Klingt verheißungsvoll.
Wartet's mal ab.
Mhm. Sie beginnen im Oktober zu unterrichten in Hannover an Ihrer alten Hochschule, wo Sie selbst studiert haben.
Korrekt.
Mhm. Müssen sich die Studenten auf einen sehr strengen Professor Levit einstellen?
Empathisch? Und streng, ja.
Fokus, haben Sie gesagt vorhin.
Ja, und Empathie.
Fokus kann man dann bei Ihnen lernen.
Und Empathie.
Mhm. Und Fokus ist auch Genauigkeit.
Genauigkeit, aber Fokus heißt auch Aufmerksamkeit. Und Fokus heißt, zu Fokus gehört für mich auch Wachsein. Wachsein, in welcher Welt wir heute leben. Und das wird das wird sich zeigen, wie ich das kommuniziere oder wie wir das zusammen mit den Studenten kommunizieren. Ich werde vielleicht irgendwie sagen, lies mal die 5 Bücher oder...
Oder hör mal Eminem zwischendurch.
Oder so und lass uns drüber reden. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe da kein Patentrezept, aber Sie haben nach streng gefragt, ganz sicher, aber so empathisch, wie es nur geht.
Und Sie wünschen sich, dass der jeweilige Künstler authentisch bleibt mit sich selber?
Ich wünsche mir, dass jede Studentin und jeder Student, mit dem ich arbeite, spätestens nach dem Studium in diese Welt rausgeht mit dem Gefühl, eine Rolle zu spielen. Das wünsche ich mir. Das Gefühl zu haben, eben nicht egal zu sein, nicht unwichtig zu sein, sondern ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Selbstvertrauen zu haben und eine eigene Stimme gefunden zu haben, eigenen Rhythmus, eigene Lautstärke und einfach einen Grund. Und das wünsche ich mir und dabei möchte ich gerne helfen.
Sie wurden, habe ich mal gelesen, eine Zeit lang von einem bizarren Albtraum verfolgt. Ein Albtraum von Karl-Heinz Rummenigge.
Ja, was heißt verfolgt? Ich hatte ihn einmal, ja. Das war schrecklich.
Einmal? Ich dachte, Sie hätten ihn immer wieder gehabt. Es klang so dramatisch.
Es tut mir leid, es war dramatisch, aber es war Gott sei Dank auch nur einmal.
Was hat er
ich
gemacht?
Ich weiß es nicht mehr. Der hat mich, glaube ich, wirklich sehr, sehr hart kritisiert und angeschrien und ich würde alles falsch machen und das war ganz furchtbar und das war irgendwie, ich weiß es auch nicht mehr so genau, aber ich träume manchmal wirklich komisches Zeug.
Haben Sie in der Zeit viel Sportschau geguckt?
Nee, habe ich nicht und außerdem geht mir der FC Bayern also links rein und rechts raus. Ich weiß nicht, was der Grund war, aber es war ein ganz furchtbarer Traum.
Gut, also Sie erwachten schweißgebadet.
Nee, nicht schweißgebadet, aber wirklich verstört und irgendwie mit der Frage, was habe ich dem Mann eigentlich getan oder geh weg, ich will dich nicht um mich haben. Ja, so. Ich war froh, aufgewacht zu sein.
Gab es nicht auch so eine Komponente, wo Sie ihm noch Beethoven erklären sollten?
Ja, und es ging irgendwie, es war eine generelle Frage, was machst denn du eigentlich und alles ist irgendwie falsch. Und
also die Instanz Ihres Unterbewusstseins sozusagen war Karl-Heinz Rummenigge in diesem Moment.
Ich mag sie auch. Vielen Dank fürs Erinnern.
Das ist schon eine Weile her.
Ganz.
Oder?
Das ist lange her, ja.
Aber Sie haben Angst, dass es jetzt wiederkommt.
Nee, ich habe auch keine Angst, dass es wiederkommt.
Das wollte ich natürlich nicht.
Aber ey, das, wie gesagt, das ist wirklich der Präsident des, was ist er da, was ist denn da seine Rolle, des Fußballclubs und ich bin auch schon Fan, aber der mich so gar nicht interessiert und dann so ein Traum und dann irgendwie mit Beethoven und einer wirklich harten Kritik, das war ganz schrecklich. Schrecklich, möchte ich nicht nochmal haben.
Das wird Ihnen bestimmt nicht mehr passieren.
Nein.
Sie haben mit uns über Beethoven gesprochen, das war sehr schön. Ich habe es sehr genossen und ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch sehr.
Ja, und wenn Sie zu Hause Beethoven-Sonaten von Igor Levit hören wollen, bis zum Umfallen in voller Pracht und Länge, dann sei Ihnen die Gesamteinspielung ans Herz gelegt, die wir schon erwähnt haben. Sie ist vor circa 3 Wochen bei Sony Classical erschienen, 32 Sonaten auf 9 CDs. Ich bin noch nicht ganz durch, aber fast. Und ankündigen möchte ich bei der Gelegenheit auch schon mal die kommenden Zwischentöne am nächsten Sonntag. Da wird der Schriftsteller Christoph Magnusson zu Gast sein bei Michael Langer. Wir, die heutige Besetzung, verabschieden uns jetzt wie immer mit Musik. Und ja, man könnte schon fast sagen, Musik aus dem Jenseits. Sie haben sich einen Titel von David Bowie gewünscht. Und es ist Black Star, darf ich verraten, Titelsong des gleichnamigen Albums, das 2 Tage vor seinem Tod erschienen ist, die Single Black Star schon ein bisschen früher. Es ist wieder ein sehr langer Titel und da passiert auch sehr viel. Ich würde sagen, wir überspringen das Tal des Todes am Anfang und kommen gleich zur Wiederauferstehung. Einverstanden?
Einverstanden.
Möchten Sie sonst noch irgendwas sagen?
Dass ich mich einfach sehr gefreut habe, hier zu sein.
Ganz meinerseits. Damit tschüss und schönen Sonntag.
Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star. I'm a black star. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod the sacred ground, he cried loud into the crowd. I'm a black star, I'm a black star, I'm not against you. I can't answer why.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.